Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Gemeinde, ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und ich glaube, wir sind auch dankbar, dass es hier in der Kirche nicht ganz so heiß mehr ist, wie das vielleicht in den letzten Tagen war. Ich möchte ganz zu Beginn den Wochenspruch in den Mittelpunkt stellen. Dort schreibt Petrus in seinem Brief, in 1. Petrus 5, Vers 5, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Hochmut, Demut. Es geht heute um unsere Haltung. Unsere Haltung in unserem Beten und auch in unserem Tun. Lassen Sie uns jetzt zu Beginn ein erstes Lied singen, ein Klassiker sozusagen. Lobe den Herrn alle, die ihn ehren, die Nummer 447. Wir singen die Verse 1 bis 3, 6 und 7. Dann können Sie wieder Platz nehmen. lassen Sie uns gemeinsam beten mit Worten aus Psalm 145. Sie finden ihn unter der Nummer 756 in Ihrem Gesangbuch und wir sprechen halbe Verse im Wechsel. Ich will dich erheben, mein Gott, du König. Der Herr ist groß und sehr zu loben. Kindeskinder werden deine Werke preisen. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Dein Reich ist ein ewiges Reich. Der Herr ist getreu in all seinen Worten. Der Herr hält alle, die da fallen. Alle Augen warten auf dich. Du tust deine Hand auf
und setzt alles, was geht, nach deinem
Wohlgefallen. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren.
Und hört
ihr Schreien und Gebet.
Herr, unser Gott, du kennst uns. Du weißt, wer wir sind und woher wir kommen. Du kennst unsere Gedanken, unser Reden, unser tägliches Handeln. Und nun stehen wir heute in diesem Gottesdienst vor dir. In all unserer Ungleichheit sind wir doch darin gleich, dass wir alle deine Gnade brauchen. Und so bitten wir dich, rede durch dein Wort heute zu uns. Richte unser Leben richtig aus. Richte du uns auf. Und höre jetzt, was wir dir in der Stille ganz persönlich anvertrauen. Herr, du erhörst unser Gebet. Amen. Dann können Sie wieder Platz nehmen. Ich lese jetzt uns die Schriftlesung. Die Schriftlesung, sie steht in Epheser 4, die Verse 4 bis 10. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir singen jetzt ein weiteres Lied, die Nummer 299, die Verse 1 bis 3. Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Liebe Gemeinde, Mobbing, Sie haben das sicher schon einmal gehört, dieses Wort. Mobbing erscheint allgegenwärtig. In vielen Betrieben kommt es vor, dass da jemand den anderen systematisch unterdrückt, drangsaliert, ihn verächtlich macht. Manche, nicht wenige Kinder und Jugendliche, sie werden in der Schule gemobbt, oft über soziale Medien, regelrecht fertig gemacht. Politiker, Prominente, sie werden mit Hass-E-Mails überschüttet und man macht sie lächerlich. Wen Mobbing trifft, der leidet darunter. Und vielleicht mussten Sie das auch schon einmal irgendwo erleben. Vielleicht haben Sie auch in Ihrer Jugendzeit auch unter solchen Sätzen zu leiden gehabt, dass jemand zu Ihnen sagte, du bist doch nichts, du kannst doch nichts, aus dir wird nichts. Das drückt nach unten, das tut weh und andere haben ihren Spaß damit. Wer sich über andere negativ äußert, der macht unausgesprochen damit gleichzeitig eine Aussage über sich selber, indem er nämlich eigentlich sagt, ich bin okay. An mir gibt's nichts auszusetzen. Ich habe ja all das, wo ich beim anderen oder der anderen Defizite sehe. Ich bin in Ordnung, ich bin im Recht. Mit mir kann Gott und die Welt zufrieden sein. Gott und die Welt kann mit mir zufrieden sein. Jesus war immer wieder mit Menschen im Gespräch, die genau diese Überzeugung von sich selber hatten und das auch offen ausgesprochen habe. Menschen, die einen klaren Lebensplan hatten, die die Regeln befolgten, die auch dankbar waren, auch dankbar dafür, dass sie zum Beispiel nicht auf die schiefe Bahn geraten waren, wie manch anderer um sie herum. Und allen Menschen, die finden oder fanden, dass sie ganz okay sind und Gott mit ihnen ganz bestimmt auch zufrieden ist, denen erzählt Jesus ein Gleichnis. Ich denke, Sie kennen das. Es steht in Lukas 18, die Verse 9 bis 14, das Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner. Jesus sagte zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Soweit, liebe Gemeinde, dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Man könnte sagen, und den Spruch gibt es ja auch, wenn zwei das Gleiche tun, so ist es noch lange nicht dasselbe. Der Pharisäer und der Zöllner, sie kommen beide in den Tempel, um zu beten. Aber nur dieser Zöllner geht gerechtfertigt nach Hause. Woran liegt es denn, dass es eben nicht das Gleiche ist, auch wenn man dasselbe tut? Der Unterschied, so macht es Jesus deutlich, zeigt sich in der inneren Einstellung dieser beiden Menschen. Da ist dieser Pharisäer und er kommt aus eigener Überzeugung mit vollen Händen zu Gott und er wird leer nach Hause geschickt. Und der Zöllner, er kommt mit leeren Händen, er geht aber gerecht und beschenkt mit Gottes Gnade wieder nach Hause. Es ist ein schönes Gleichnis mit ganz viel Schwarz und Weiß. Beginnen wir mit der dunklen Seite, mit dem Pharisäer. Ein erster Punkt heute Morgen: mit vollen Händen stolz vor Gott stehen. Wir haben, liebe Gemeinde, wahrscheinlich eher so ein schlechtes Bild oder zumindest kein gutes Bild von den Pharisäern der damaligen Zeit. Sie haben so ein bisschen den Ruf, ja, halbherzig zu sein, vielleicht auch ein bisschen scheinheilig und nicht immer ganz aufrichtig. Kennen Sie das Getränk des Pharisäers? Wer hat schon mal getrunken? Ah, Mesnerin meldet sich. Was trinkt man denn da beim Pharisäer? Ja, oder Cognac, sowas. Also wenn man an der Nordsee ist, ich habe das als Jugendlicher auch mal erlebt, da war man eingeladen, die Eltern waren eingeladen bei einer Bauersfamilie und dann gab es einen Pharisäer zum Kaffee. Wusste man damals nicht, was es ist, also ich habe es nicht gewusst, ob es meine Eltern wussten, weiß ich auch nicht. Jedenfalls ist ein wunderschöner Kaffee, oben eine Sahnehaube drüber. Ja, also man meint wirklich, es ist ein Eiskaffee oder sowas. Und dann ist da ein richtig kräftiger Schuss Rum oder Cognac drin versteckt. Das ist, warum heißt das Pharisäer? Weil das so ein bisschen das Bild zum Ausdruck bringt, das wir haben, dass da jemand heimlich irgendwas versteckt und eigentlich gar nicht so ist, wie er wirklich ist. Versteckter Alkohol. Dieser Pharisäer, von dem Jesus hier in dem Gleichnis erzählt, der macht keine halben Sachen. Der ist nicht scheinheilig, der ist nicht irgendwie falsch. Er ist, so schildert es Jesus, darauf bedacht, sein Leben gut, ja bestens zu führen. Und er bekommt es auch hin. Und das hört man auch in seinem Gebet. Er ist ein zufriedener Mensch. Wenn andere sich mit Rechtsanwälten um ihren Besitz vor Gericht streiten oder um das Sorgerecht ihrer Kinder, dann kann er nur dankbar auf sein eigenes Leben blicken, indem es solche Probleme nicht gibt. Wo andere ihre Steuererklärung frisieren oder sonst auch rausholen, was geht im Job oder sonst wo, da ist er, der Pharisäer, froh, dass er immer ein reines Gewissen hat und ganz ohne Betrügereien durchs Leben kommt. Und sein Umgang mit Geld, der ist auch mehr als korrekt. Zu den gesetzlich vorgeschriebenen 10% Mehrwertsteuer für Vieh- und Bodenerzeugnisse spendet er freiwillig noch einmal 10% für gemeinnützige Zwecke. Er ist ein Bürger, wie ihn sich jeder Staat nur wünschen kann. Hut ab vor diesem Menschen. Aber noch mehr, auch in seinem geistlichen Leben als frommer Mann vermittelt er absolute Klarheit. Er weiß, was er will, er weiß, was er glaubt und er ist mit ganzem Herzen bei seinem Glauben. Ihm liegt viel an seinem Leben mit Gott und er pflegt das regelmäßige Gebet. Außerdem fastet er jeden Montag und jeden Donnerstag und das ist weit mehr als üblich und was das Gesetz gefordert hat. Wegen seines Glaubens ist er bereit, auf vieles zu verzichten. Er macht ganze Sache, auch in seinem Glaubensleben. Und am Ende geht dieser Pharisäer, so sagt es Jesus, trotzdem leer aus, nicht gerechtfertigt. Ist das gerecht? Muss das so sein? Was von diesem Pharisäer berichtet wird, das ist doch auch ein Merkmal für ein gutes christliches Leben, für ein verbindliches geistliches Leben, das die Regeln und Gottes Gebote achtet. Warum geht dieser Mensch trotzdem leer aus? Was Jesus bei ihm anprangert, Und das zeigt sich ja dann auch im Vergleich mit diesem Zöllner. Das ist seine innere Haltung. Dieser Mann ist total mit sich selber beschäftigt. Er ist der Mittelpunkt der Welt, auch bei seinem Gebet. Selbst bei seinem Danken dreht sich alles noch um ihn selbst. Er ist das Zentrum des Geschehens. Er kommt am Ende gut heraus. Und dann ist da noch dieser herablassende Blick auf die anderen. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die anderen. So betet er. Geistliches Mobbing. Wir können, liebe Gemeinde, ehrenwerte Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sein, die sich nichts zu Schulden kommen lassen. Wir können ein intaktes, geordnetes Familienleben führen. Wir mögen Leute sein, die es zu etwas gebracht haben im Beruf, die anerkannt sind in der Stadt, auch in der christlichen Gemeinde. Wir können glücklich sein, was aus unseren Kindern geworden ist, vielleicht auch aus den Enkeln. Und trotzdem gibt uns das alles keine Garantie dafür, dass wir auch vor Gott gut dastehen. Wir können als Christen unseren Gottesdienst regelmäßig besuchen. Wir können auch leise opfern und mehr Scheine als Münzen einwerfen. Zählt das bei Gott? Das sind schon auch Anfragen, liebe Gemeinde, an uns selber. Und ich glaube, das muss jede und jeder von uns auch ein Stück weit mit sich selber ausmachen. Mir ist eine Begebenheit eingefallen, als ich ein noch junger Kinderkirchhelfer war. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich das sogar hier in der Gemeinde schon mal erzählt. Aber das ist mir wieder eingefallen in der Vorbereitung, dass ich als junger Kinderkirchhelfer eingeladen war bei den Eltern eines Kindes. Der Junge kam zu mir in die Kinderkirche. Und die hatten mich zum Kaffee eingeladen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, warum. Ich wusste nur eines, dass diese Leute ein bisschen schwierig sind. Den Ruf hatten sie. Und dass sie auch mit der Kirche komplett auf Kriegsfuß stehen. Aber ich war dort. Und es war ein nettes Kaffee trinken, auch ein gutes Gespräch. Und dann ist man natürlich auch auf die Kirche und die Kirchengemeinde zu sprechen gekommen. Ich glaube schon, dass sie mich auch deshalb eingeladen hatten. Auch wenn ich völlig überfordert war mit der Situation. Und dann kam der Satz, den ich wirklich nicht mehr vergessen habe. Die, die da in die Kirche gehen, die halten sich doch eh alle für was Besseres. Ich glaube, den Satz wollten die mir mitgeben. Wie kommt das? Warum wirken wir manchmal als Christen, als Kirchgänger auf andere überheblich? Warum sind wir eigentlich fromm und leben auch so? Ist das immer und nur unsere tiefe religiöse Überzeugung? Stammt das alles aus unserem echten Erleben mit Gott in unserem Alltag? Ist es vielleicht auch die strenge religiöse Erziehung, die wir genossen haben und von der wir uns nicht wirklich befreien konnten? Übertünche ich vielleicht mit meinem perfekten Christsein nach außen eine innere Unsicherheit? Ist ein gutes christliches Leben vielleicht auch die Konsequenz, weil ich Anerkennung suche in meinem christlichen Umfeld, in meiner Gemeinde? Jesus hinterfragt mit diesem Gleichnis meine Haltung. Jesus hält mir in diesem Gleichnis einen Spiegel vors Gesicht und fragt mich: Was ist deine Motivation? Was motiviert dich zu deinem Verhalten? Geht es darum, vor den Leuten gut dazustehen, besser zu sein als die anderen und daraus etwas abzuleiten, fürs eigene Selbstbewusstsein? Dass Gott am Ende eben zustimmen muss, wenn ich sage, ich bin okay, dass er dann sagt, du bist okay? Das Urteil von Jesus über diesen Pharisäer, es ist hart. Wer mit vollen Händen vor Gott tritt, muss damit rechnen, dass er am Ende leer ausgeht. Soweit die dunkle Seite in diesem Gleichnis. Kommen wir zur anderen Seite, zu dem Zöllner. Mit leeren Händen sich vor Gott beugen. Dieser Zöllner, wie alle Zöllner, wahrscheinlich kein unbeschriebenes Blatt. Jesus erzählt nichts über seine Lebensgeschichte, über seine Hintergründe, aber wir wissen es, die wir die Bibel lesen, Steuerhinterziehung, krumme Touren, irgendwelche Affären sind in diesem Milieu der Zöllner keine Seltenheit. Und jetzt tritt in diesem Gleichnis, liebe Gemeinde, etwas zutage, was ja den Kern des Evangeliums ausmacht. Die ganze Bedeutung von Jesus Christus, was das Wesen unseres Glaubens ausmacht. Dass ich als Sünder vor Gott stehe. Nicht in der ersten Reihe. Irgendwo dort, wo mich hoffentlich keiner sieht. Von dem Zöllner heißt es hier im Gleichnis, der Zöllner aber stand von Ferne. Jetzt bin ich vor Gott. Vielleicht auch ganz alleine zu Hause. Nicht mit stolz geschwellter Brust und erhobenen Armen. Nein, die Augen nach unten. Vielleicht sogar den Kopf gebeugt, vielleicht sogar auf den Knien. Ich bin vor dem großen, heiligen Gott. Ich, der Sünder, voller Fehler, voller Falsch in meinem Tun, in meinen Gedanken. Ich bin es, für den mein Heiland ans Kreuz gegangen ist. Ich habe ihn selber mit meiner Schuld ans Kreuz genagelt und ich kann nur eines sagen, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Gottes Antwort heißt, ich bin dir gnädig. Hier im Gleichnis sagt es Jesus so über den Zöllner, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Begnadigt, erhöht, als Kind Gottes. Wir dürfen, liebe Gemeinde, wenn wir beten, vor den Schöpfer der kleinsten Lebewesen und des ganzen Universums treten, über den Herrn, an den Herrn, über Leben und Tod. Wenn wir uns das bewusst machen, dann kann unsere Haltung doch nicht mehr sein, Herr, was bin ich für ein Kerl oder für eine Frau? Der wird wie der Zöllner doch eher den Blick senken, die Hand auf die Brust schlagen und sagen, sei mir Sünder gnädig. Wenn wir uns für unseren Gott öffnen, auch in unserem Gebet, dann schielen wir nicht mehr nach links und nach rechts, dann frage ich mich auch nicht mehr, wie der andere vielleicht wegkommt, nur damit ich besser dastehe. Ich kann nur bitten, hoffen und flehen, dass Gott mir gnädig ist und er wird mir gnädig sein. Amen. Im Lied 407, das wir jetzt gemeinsam singen wollen, da heißt es im dritten Vers, und das passt eben gut zum Predigttext, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Lied Nummer 407, die Strophen 1 bis 3. Wir beten gemeinsam. Herr, unser Gott, wir sind oft so durcheinander, dass wir uns selbst und unsere Mitmenschen kaum mehr richtig wahrnehmen. Wir bitten dich, Herr, halte du Überheblichkeit und Fehleinschätzung fern von uns. Und hilf du uns, Herr, auch in unserem eigenen Beten und auch sonst die Haltung des Zöllners zu finden. Schenke du uns Neuorientierung an deinem Wort und an deinem Willen. Lass du unsere Kirche, unsere Gemeinden, unsere Gottesdienste Orte sein, an denen wir uns in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung begegnen. Lass sie von deiner Gegenwart geprägt sein und auch Ausstrahlungskraft haben. Wir bitten dich, Herr, für die vielen Menschen, Kinder und Erwachsene, die mit Angst vor ihren Mitmenschen der neuen Woche entgegengehen. Stärke du sie alle, dass sie spüren dürfen, sie sind von dir geliebt und niemand darf sie aus deiner Hand reißen. Verbunden mit der ganzen Christenheit beten wir gemeinsam weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mir ist Erbarmung widerfahren, Lied Nummer 355, nochmals die Strophen 1 bis 3. Thank you. Ich darf zum Abschluss noch die Bekanntgaben vortragen. Zum einen danke an alle, die mitgeholfen haben, dass der Gottesdienst heute gut funktioniert hat, an der Technik und auch für die Musik. Hermann Fuchs, ein Dankeschön, dass du aus Großbottwar mit hier rübergekommen bist. Das Opfer am letzten Sonntag, es betrug 121,80 Euro für den Evangeliumsdienst für Israel. Auch dafür ein herzliches Dankeschön. Das Opfer heute ist für die diakonische Bezirksstelle Marbach bestimmt. Nächsten Sonntag, das ist dann der 23. August, ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer im Ruhestand Frank Wessel. Das Opfer ist für die Ökumene und Auslandsarbeit bestimmt. Pfarrer Nachtigall hat Urlaub bis 23.8. Die Vertretung hat bis zum 21.8. Pfarrer Höfig aus Pleitelsheim und vom 22.8. bis 23.8. Pfarrer Christensson aus Murr. Zum Nachspiel möchte ich Sie bitten, nochmals Platz zu nehmen. An der Stelle darf ich Ihnen einen wunderschönen Sonntag wünschen, eine gute Woche, gute Ferien- und Urlaubszeit, wer es hat. Und ich darf Sie jetzt verabschieden und unter Gottes Segen stellen. Dazu erheben wir uns. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden.